Herzlich willkommen zu Der Weg nach KI, der Podcast, in dem wir die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der KI untersuchen, auf dem Weg zur künstlichen allgemeinen Intelligenz. In diesem Sinne legen wir los. Ja, das hat alles etwas länger gedauert, als ich es erwartet hatte. Und damit meine ich die Recherche zur inhaltlichen Basis dieser Folge, sowie das anschließende Schreiben, Reflektieren, permanente Durchstreichen, Durchdenken und Neuschreiben. Denn im Laufe der Zeit kamen immer neue Informationen, Studien, Medienmeldungen und persönliche Eindrücke hinzu, die plötzlich Einfluss auf die Ausrichtung des Textes nahmen und schließlich auch auf meine Haltung zum Thema, den Auswirkungen von KI und Robotik auf das potenzielle Wirtschaftswachstum in den westlichen Kernländern wie der Europäischen Union und den USA. Alles, was nun folgt, ist eine Art Gedankenexperiment, gestützt, soweit wie möglich, auf aktuelle Hochrechnungen und, ja, in manchen Passagen auch auf persönliche Annahmen. Mein Ziel ist dabei nicht, euch einfach nur mit Fakten und Analysen zu überfluten und dann zu behaupten, dass alles genau so eintreffen wird wie in meiner erzählerischen Zeichnung. Vielmehr möchte ich ein bestimmtes Gefühl erzeugen. Dafür werde ich ein möglichst klares, vielleicht sogar provokantes Bild der nahen Zukunft zeichnen. Es soll ein Kontrast sichtbar werden, der mich seit langem beschäftigt. Der Unterschied zwischen der fast unheimlichen Geschwindigkeit technologischer Entwicklungen und der menschlich geprägten, langsamen und oft zögerlichen Art, wie wir als Gesellschaft darauf reagieren. Diese Folge soll uns idealerweise ein Stück aus der Komfortzone herausholen. Sie soll helfen, die Wucht der Veränderungswelle, die da auf uns zurollt, besser zu verstehen. Mein eigentlicher Ausgangspunkt war ein Vortrag, für den ich mich mit der Frage beschäftigt habe, ob und in welchem Ausmaß künstliche Intelligenz zu wirtschaftlichem Wachstum führen kann und führen wird und welche gesellschaftlichen Herausforderungen damit wahrscheinlich einhergehen könnten. Was zunächst wie ein relativ klar auszuarbeitendes Thema wirkte, entpuppte sich sehr schnell als ein Feld mit erstaunlich vielen Perspektiven, Prognosen, Unsicherheiten und emotionalen Tretminen bei so einigen meiner Gesprächspartner dazu. Und dabei habe ich gefühlt nur sehr zaghaft an der Oberfläche eines hochsensiblen Pulverfasses gekratzt, das erstaunlich unbeaufsichtigt am alltäglichen Straßenrand vor sich hin oxidiert, als hätte niemand den langsam korrodierenden Zünder bemerkt. Nach einigem Hin und Her ist daraus nun erneut ein Zweiteiler geworden, ein Versuch, mit Hilfe nachvollziehbarer Daten und aktueller Entwicklungen etwas Klarheit in eine sehr vielschichtige Debatte zu bringen. Beginnen wir mit einem bemerkenswerten internen Brief von Misha Kaufmann, dem CEO von Fiverr, einer internationalen digitalen Plattform für die Vermittlung von Freelance-Dienstleistungen. Und in diesem Schreiben hat er seinen Angestellten ein aus seiner Perspektive wohl sehr ehrliches Statement über bevorstehende Veränderungen übermittelt, was ein wenig verdichtet ungefähr so klingt. Ja, KI wird unsere Arbeitswelt grundlegend verändern und das betrifft uns alle. Es ist eine Entwicklung, die bereits voll im Gange ist und auch meinen Job als CEO nicht ausnimmt. Seht dies also als dringenden Weckruf. Es ist irrelevant, ob ihr als Programmierer, Designer, Produktmanager, Datenwissenschaftler, Jurist, im Kundenservice, im Vertrieb oder im Finanzwesen tätig seid. Die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz werden jeden von uns betreffen. Wer in seinem Fach nicht zu einer absoluten Spitze aufsteigt, wird sich innerhalb weniger Monate mit einem möglichen Karrierewechsel auseinandersetzen müssen. Bei mir dockte diese Botschaft unter anderem deswegen an, weil mir vor einigen Tagen erst ein Workshop-Teilnehmer erzählte, dass er seit Jahren als Anwalt in einer größeren Kanzlei arbeite und dass seiner Einschätzung nach die meisten jungen, frisch ausgebildeten Juristen schon heute in vielen Bereichen von KI-Programmen, wie er sie nannte, ersetzt und bei bestimmten Aufgaben sogar übertroffen werden können. Besonders bei der Recherche, der Prüfung von Vertragsklauseln oder der Erstellung juristischer Erstentwürfe würden spezialisierte KI-Systeme oft schneller, präziser und auch deutlich konsistenter arbeiten als die meisten Berufseinsteiger. In vielen Fällen träfe das sogar auf Juristen mit mehreren Jahren Berufserfahrung zu. Noch würden solche KI-Systeme nicht flächendeckend eingesetzt, teils aus regulatorischen Gründen, teils aus kultureller Zurückhaltung innerhalb der Branche. Aber er sei überzeugt, dass sich das in den nächsten Jahren ganz sicher, vielleicht aber auch schon in den nächsten Monaten, ändern werde. Damit war die Grundlage für diese Folge gesetzt, zusätzlich untermauert von einer ziemlich klaren Ansage von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der im Rahmen eines Interviews die Zukunft für sein Unternehmen im weltweiten Werbegeschäft beschrieb, die man wohl freundlich ausgedrückt als radikal beschreiben darf. Obwohl brutal wohl der präzisere Ausdruck wäre. Denn laut Zuckerberg ist Metas Ziel nichts Geringeres, als die gesamte Wertschöpfungskette der Werbung zu übernehmen. Von Anfang bis zum Ende, oder End-to-End, wie er es ausdrückte, algorithmisch gesteuert durch künstliche Intelligenz. Zuckerberg formulierte es etwa so: Wir werden an einen Punkt kommen, an dem du als Unternehmen zu uns kommst, uns dein Ziel nennst, dein Bankkonto verbindest und dann brauchst du keine kreativen Dienstleister mehr, keine Zielgruppendefinition, keine Messung. Du musst nur noch die Ergebnisse lesen und verstehen, die wir dir liefern. Also eigentlich eine Leistungs-Blackbox. Man gibt vorne ein Ziel und natürlich bitte viel Geld rein und hinten kommt hoffentlich der gewünschte Erfolg raus, ohne dass man den Prozess dazwischen noch im Detail steuern oder gar verstehen muss. Und die generative künstliche Intelligenz soll der Hebel für all das sein. Texte, Bilder, Videos in quasi unendlich vielen Anzeigevarianten nach Kundenwunsch, auf Basis von Metas Echtzeiterkenntnissen flexibel auf die Werbebeute angepasst und ausgespielt. Na klar, Zuckerbergs eigene KI wird sehr schnell sehr gut darin werden, bereits erfolgreiche Werbemuster bestehender Marketingkampagnen auszuwerten und ganz einfach nachzubilden. Es wird berichtet, dass der Konzern allein in diesem Jahr 2025 65 Milliarden Dollar in seine Infrastruktur der digitalen Intelligenz investiert, scheinbar mit dem Ziel, die Werbeindustrie grundsätzlich umzuformen. Und so interpretieren fachkundige Beobachter diesen Plan auch als fundamental feindlich gegenüber der etablierten Werbeagenturlandschaft. Denn wenn Metas System die Werbung von der Erstellung bis zur Ausspielung und Messung wesentlich effizienter und effektiver gestalten kann als externe Agenturen, warum sollte ein Unternehmen dann noch einen solchen Dienstleister beauftragen? Doch wollen Unternehmen tatsächlich die volle Kontrolle über ihre Markenkommunikation an einen einzigen marktbeherrschenden Akteur abgeben? Mark Zuckerberg jedenfalls scheint davon überzeugt zu sein, dass Agenturen für einen optimalen Marketing Return of Invest künftig überflüssig sein werden. Was die Beispiele von Fiverr und Meta beschreiben, ist der zunehmenden Leistungsfähigkeit von KI-Agenten geschuldet, die inzwischen gefühlt von jeder und jedem in der digitalen Welt mit allen möglichen Spezialdaten für immer spezifischere Aufgaben trainiert werden. Da wir in den letzten Folgen bereits mehrfach über KI-Agenten gesprochen haben und inzwischen nun wirklich jeder die KI-Agentensau mit lauten Peitschenhieben durch das gut ausgeleuchtete Dorf der populären KI-Nachrichten treibt, werde ich an dieser Stelle nicht noch einmal zu sehr ins Detail gehen. Interessant ist hier jedoch eine relativ neue Entwicklung. Neben spezialisierten KI-Diensten, die auf agentische Aufgabenausführungen ausgelegt sind, entsteht zunehmend eine universellere Klasse von KI-Agenten, die sogenannten Computer Using Agents, abgekürzt kurz CUA. Damit sind vom Nutzer beauftragte KI-Instanzen gemeint, die in der Lage sind, die installierten Programme direkt auf dem Rechner oder dem Endgerät des Nutzers zu bedienen. Ein Computer-Using-Agent scrollt, klickt, bewegt die Maus mit Präzision, öffnet Fenster, wechselt Tabs, tippt Befehle, verschiebt Objekte. Ganz so, wie ein mit der Software gut vertrauter Mensch es tun würde. Und das ist eine doch recht bemerkenswerte technische Leistung, denn schließlich ist bei so gut wie jeder Software das User-Interface, die Benutzeroberfläche, sehr unterschiedlich gestaltet. Individuell gestaltete Menüs, eigene Symbolsysteme, individuelle Workflows und teils sehr spezialisierte Steuerungslogiken. Diese Oberflächen wurden ursprünglich nicht für Maschinen, sondern für Menschen entworfen. Grafikbearbeitung, CAD, Tabellenkalkulation, E-Mail-Programme oder spezialisierte Business-Software. Jede Anwendung bringt ihre eigenen Regeln, Abläufe und Eigenheiten mit. Und genau damit müssen CUAs souverän umgehen können. Ein Computer-Using-Agent muss diese Oberflächen sauber interpretieren und zuverlässig bedienen. Denn in einem Business-Setting, in dem es um Kundenbeziehungen und potenziell folgenschwere finanzielle Transaktionen geht, ist das eben nicht nur eine technische Spielerei. Jeder falsche Klick kann reale wirtschaftliche Konsequenzen haben. Spannend ist in diesem Zusammenhang die Veröffentlichung des Internetbrowsers Comet vom KI-Anbieter Perplexity im Juli 2025. Dieser browserbasierte Computer-Using-Agent-Ansatz beherrscht bereits heute eine wachsende Zahl von Aufgaben im Browserfenster. Der programmeigene KI-Assistent versteht natürliche Spracheingabe, navigiert selbstständig durch Webseiten, automatisiert Formulare, verwaltet Browser-Tabs und bündelt ganze Workflows. Von Produktvergleichen über Terminbuchungen bis hin zum E-Mail-Versand. Darüber hinaus kann Comet Rechercheergebnisse auch in andere Arbeitsbereiche übertragen, etwa in Slack-Channels, Online-Dokumente erzeugen oder strukturierte Zusammenfassungen in Notion oder Google Docs exportieren. Und das ist erst der Anfang. Wenn sich die CUA-Entwicklung in dem von mir vermuteten Tempo fortsetzt, wird diese besondere Form der KI-Agenten vom Sommer 2025 an mit jedem Monat zahlreicher. Und perspektivisch zu einem Zeitpunkt X können sie sogar sämtliche digitalen Aufgaben eines Remote-Arbeitenden übernehmen. Und damit stellen sie im Prinzip eine neue Form digitaler Arbeitskraft dar. Anders als, sagen wir, klassische Automatisierungslösungen bewegen sich diese Agenten flexibel in digitalen Umgebungen. Im Moment der Podcast-Aufnahme Anfang Juli 2025 mag das alles noch weit davon entfernt sein, wirklich zuverlässig oder gar schnell zu funktionieren. Doch wir können beinahe wöchentlich beobachten, wie neue KI-Agenten-Systemprototypen entstehen, bestehende Systeme weiterentwickelt werden und auch CUAs in zunehmend komplexen Anwendungsszenarien zum Einsatz kommen. Hier wird ein rein wirtschaftlich betrachtet gigantisches Wachstumspotenzial getriggert, von der selbstständigen Navigation durch eine Unternehmenssoftware, die ursprünglich nie für die Bedienung durch Maschinen konzipiert war, bis hin zur Bedienung jahrzehntealter Menüüberflächen in veralteten Betriebssystemen, wie sie in der Steuerung von Maschinen oder Industrieanlagen zum Einsatz kommen. Besonders die Entwicklung der Computer-Using-Agents trifft auf einen Markt, in dem sich spezialisierte KI-Agentenlösungen ohnehin schon mit hoher Geschwindigkeit ausbreiten. Die Fähigkeit, nun auch die Bedienung beliebiger Nutzeroberflächen zu automatisieren, fügt diesem Ökosystem eine weitere, vielleicht sogar entscheidende Kompetenz hinzu, die das Potenzial hat, die Verdrängung menschlicher Arbeitskraft aus digitalen Prozessen zu bestätigen oder sogar weiter zu beschleunigen. Was sich hier abzeichnet, berührt die grundlegende Frage, wie wir in Zukunft arbeiten werden und wer oder was diese Arbeit übernimmt. Nehmen wir die klassischen Büroangestellten, eine große Teilgruppe dessen, was im Englischen als White-Collar-Jobs bezeichnet wird. Gemeint sind damit Tätigkeiten, die überwiegend geistiger Natur sind, wenig körperliche Arbeit erfordern und oft in beliebigen Büroumgebungen stattfinden. Ein erheblicher Teil dieser White-Collar-Jobs lässt sich heute präziser als KVM-Jobs beschreiben, eine Abkürzung für Keyboard, Video bzw. Bildschirm und Maus. Der Begriff steht hier für Aufgaben, die vollständig digital abgewickelt werden und sich größtenteils über einen Computer ausführen lassen. Sie bilden gewissermaßen den operativen Kern der modernen Büroarbeit, von der Datenanalyse über das Schreiben von Texten bis hin zur digitalen Kommunikation und Koordination. Besonders stark von den Potenzialen der künstlichen Intelligenz betroffen sind hier die Jobprofile, die sich weniger über ihre Berufsbezeichnung als über die folgenden drei Merkmale definieren lassen. Erstens handelt es sich häufig um Positionen, in denen Fachkräfte weitgehend eigenverantwortlich arbeiten, die ihre Aufgaben selbstständig ausführen und nicht primär in Führungsfunktionen oder strategische Entscheidungsprozesse eingebunden sind. Zweitens zeichnen sich diese Tätigkeiten durch ein vergleichsweise geringes Haftungsrisiko aus. Fehler oder Ungenauigkeiten führen in der Regel nicht direkt zu rechtlichen oder sicherheitsrelevanten Konsequenzen. Typische Beispiele sind hier das Verfassen redaktioneller Texte, das Erstellen von Präsentationen, die Pflege von Social-Media-Kanälen, das Recherchieren und Zusammenfassen von Informationen oder das Aufbereiten von Daten in Tabellen und Reports. Drittens lassen sich diese Aufgaben meist vollständig ortsunabhängig erledigen, eine stabile Internetverbindung vorausgesetzt. Dass viele dieser Tätigkeiten bereits heute im Homeoffice oder als Remote-Arbeit stattfinden, ist ein deutlicher Hinweis auf ihre technische Standardisierbarkeit und damit auch auf ihre potenzielle Automatisierbarkeit. Und es spielt keine Rolle, in welcher Branche diese Tätigkeiten angesiedelt sind. Die genannten Merkmale ziehen sich quer durch alle Fachbereiche. Ob es sich nun um eine Rechtsanwaltsfachangestellte handelt, die Schriftsätze vorbereitet und Mandantenkommunikation dokumentiert, um eine Bürokraft im, sagen wir, Autoteile-Großhandel, die Bestellungen abwickelt und Lagerdaten pflegt, oder um einen Marketing-Mitarbeitenden in einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen, der regelmäßig Reportings erstellt und Kampagneninhalte koordiniert. Überall finden sich diese Aufgaben, in der Immobilienverwaltung, der Versicherungswirtschaft, bei Personalabteilungen, Verlagen, Agenturen, Bildungseinrichtungen oder IT-Dienstleistern. Überall finden sich zahllose Rollen mit genau diesem Profil. Es geht dabei um das dahinterliegende Muster, das stets ähnlich ist. Die Arbeit erfolgt digital in klar umrissenen Aufgabenfeldern mit überschaubarem Risiko und im Prinzip unabhängig vom konkreten Standort. Es geht also nicht um den Titel auf der Visitenkarte, sondern um die Struktur der Tätigkeit selbst. Und die macht viele dieser Jobs besonders anfällig für KI-gestützte Automatisierung. Und auch das Argument, ja, die digitale Intelligenz könne vielleicht fachliche Aufgaben übernehmen, nicht aber deren soziale Komponente, also etwa das Stellen klärender Rückfragen oder das Einbringen von Kontextwissen aus dem jeweiligen Team, verliert zunehmend an Überzeugungskraft, denn moderne KI-Agentensysteme sind ja bereits heute in der Lage, kontextsensitiv an Besprechungen teilzunehmen, Inhalte zu verarbeiten, diese zu interpretieren, zusammenzufassen, gezielte Anschlussfragen zu stellen und aufgabenorientiert mit anderen Teammitgliedern zu interagieren. Auch wenn die heutigen Systeme noch an ihre Grenzen kommen, wenn sie menschliche Teamdynamik, Ironie oder unausgesprochene Annahmen interpretieren müssen, der Unterschied zwischen technischer und sozialer Leistungsfähigkeit verschwimmt zusehends. Ganz ähnlich wie die Systeme zur natürlichen Spracheingabe und Sprachausgabe sich quasi wöchentlich verbessern und in vielen Landessprachen bereits so weit entwickelt sind, dass sie stimmlich kaum noch von echten Menschen zu unterscheiden sind. Nehmen wir also an, dass diese Systeme in naher Zukunft nicht nur die fachlichen, sondern auch die sozial-kommunikativen Anforderungen vieler KVM-Rollen weitestgehend erfüllen können. Dann stellt sich die Frage, wie viele Menschen denn von diesem transformativen Potenzial betroffen wären. Um das abzuschätzen, blicken wir zunächst auf die Gesamtanzahl der Erwerbstätigen in den ausgewählten westlichen Industrieländern, hier also die EU und die USA. In den Vereinigten Staaten sind derzeit rund 160 Millionen Menschen berufstätig, in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union etwa 200 Millionen. Innerhalb dieser Gruppen machen KVM-Tätigkeiten in den USA etwa 30% und in der EU rund 40% aller Arbeitsplätze aus. Das bedeutet, nur in diesen beiden Regionen sprechen wir von grob geschätzten 125 Millionen Arbeitsplätzen, deren Tätigkeitsprofil potenziell durch KI-Systeme transformiert oder ersetzt werden könnte. Und hier eine wichtige Klarstellung. Es verändern oder verschwinden nicht zwangsläufig die Aufgaben, sondern die Jobs, in denen sie bislang gebündelt waren. Viele dieser Tätigkeiten bleiben auch in Zukunft bestehen, können aber durch das Automatisierungspotenzial von KI-agentischen Systemen weitgehend ohne menschliche Arbeitskraft erledigt werden. Sanft ausgedrückt bedeutet das also nicht, dass es keine Arbeit mehr gibt, sondern dass sie sich gänzlich anders organisiert. Es ist gut möglich, dass neue, bislang unbekannte Berufsbilder entstehen, die diese Technologien betreuen, gestalten oder ergänzen. Doch diese neuen Rollen könnten von deutlich weniger Menschen ausgeführt werden, eben in Kombination mit KI-Unterstützung. Ein solches Szenario bringt eine neue Art von Berufsbildern mit sich, darunter vor allem die Rolle der sogenannten KI-Orchestratoren. Gemeint sind damit Menschen, die nicht selbst jede Aufgabe im Detail ausführen, sondern Prozesse entwerfen, überwachen und koordinieren, an deren Umsetzung KI-Systeme maßgeblich beteiligt sind. KI-Orchestratoren verstehen die Logik der eingesetzten Agentensysteme, können sie mit den richtigen Daten versorgen, ihre Interaktionen strukturieren und ihre Ergebnisse kritisch bewerten. Sie agieren gewissermaßen als vermittelnde Instanz zwischen menschlicher Zielsetzung und maschineller Ausführung. Dabei geht es nicht nur um technisches Know-how, sondern auch um ein breites und tiefes Prozessverständnis und die Fähigkeit, komplexe Abläufe situativ anzupassen. Der Orchestrator unterstützt dabei oder sorgt dafür, dass die KI-Agentensysteme im Sinne des Unternehmens, des Teams oder der Aufgabe wirksam, sicher und verantwortungsvoll handeln. Solche Rollen könnten zukünftig zu den Schlüsselpositionen einer digitalisierten Arbeitswelt gehören. Allerdings vermutlich in weit geringerer Zahl als die Jobs, die durch sie überflüssig werden. Ein erheblicher Teil der betroffenen Beschäftigten wird also vor der Herausforderung stehen, sich beruflich neu auszurichten, umzuschulen und Kompetenzen zu erwerben, die heute noch gar nicht oder nur sehr rudimentär etabliert sind. Zurück ins Hier und Jetzt mit der Frage, wie schnell werden sich die Agentensysteme denn jetzt verbreiten können? Frühere Technologieeinführungen, etwa die modernen Office-Technologien oder cloudbasierten Kollaborationsplattformen, folgten einer relativ stabilen S-Kurve, von der ersten breiteren Verfügbarkeit bis zur flächendeckenden Nutzung vergingen in der Regel etwa 7 bis 8 Jahre. Ein bemerkenswert stabiles Muster der letzten Jahrzehnte. Es beginnt in der Regel mit einer frühen Phase, in der nur wenige, meist technikaffine Nutzer die neue Technologie übernehmen. Erst wenn ein gewisser Schwellenwert überschritten ist, etwa durch überzeugende Anwendungsfälle, steigende Produktreife oder sinkende Einstiegshürden, beginnt eine Phase beschleunigter Verbreitung, in der die Technologie zunehmend zum Standard wird. Diese Dynamik hält in der Regel dann mehrere Jahre an, bevor die Kurve sich wieder abflacht, wenn ein Großteil der Zielgruppe erreicht ist und der Markt sich sättigt. Darauf verweisen nun auch viele Expertinnen und Experten, die an der Verbreitungsgeschwindigkeit der neuen Technologie im Kontext digitaler Intelligenz zweifeln und sich auf die empirische Stabilität früherer Einführungsmuster berufen. Überträgt man dieses S-Kurvenmuster also auf die Computer-Using-Agents und vergleichbare KI-agentische Anwendungen, dann wäre vom jetzigen Zeitpunkt des Jahres 2025 zu erwarten, dass ihre Verbreitung zwischen 2028 und 2033 eine kritische und potenziell maximal transformative Masse erreicht. Dann hätten wir ja theoretisch noch ausreichend Zeit, um uns auf dieses Szenario zumindest halbwegs vorzubereiten. Oder etwa nicht? Naja, es spricht sehr wenig dafür, dass sich das klassische 8-Jahres-S-Kurvenmuster 1:1 auf KI-Technologien übertragen lässt. Dafür ist ihr Entwicklungstempo viel zu hoch, ihre Verbreitungsdynamik zu unberechenbar. Und auch die Schwelle zur Alltagstauglichkeit ist ja bereits heute in einigen Fällen überschritten, ihre schnelle Verbreitung vorgezeichnet. Was einer rapiden, breiten Nutzung im Wege steht, scheint weniger die Technologie selbst zu sein, sondern vielmehr ein begrenztes technisches Verständnis dafür in der breiten Öffentlichkeit. Oder anders gesagt, einige wenige nutzen diese Technologien bereits gezielt und doch recht intensiv, während der Großteil der Marktteilnehmer sich noch verschlafen die Augen reibt. Doch abgesehen davon sprechen mehrere Faktoren dafür, dass sich die Adaption in naher Zukunft deutlich beschleunigen dürfte. Zum einen reden wir quasi von einer rein softwarebasierten Verbreitung. Im Gegensatz zu früheren technologischen Umbrüchen, die oft mit der Einführung neuer Hardware verbunden waren, zum Beispiel dem PC oder dem Smartphone, sind KI-Agenten reine Softwarekonstrukte. Sie können über die bereits bestehende digitale Infrastruktur, also das Internet oder die Cloud, im Betrieb ohne Reibungsverluste und mit relativ geringen Kosten weltweit verteilt und aktualisiert werden. Ein Download oder ein API-Aufruf ersetzt den Kauf und die Installation physischer Geräte. Gleichzeitig verbessert sich die zugrunde liegende KI-Technologie nicht linear, sondern exponentiell. Während die Einführung von KI-Software über Jahre hinweg an die Leistungsfähigkeit der Hardware gekoppelt war, verdoppeln sich die Fähigkeiten von KI-Modellen oft in wenigen Monaten. Ein KI-Agent, der heute noch fehleranfällig ist, kann in einem Monat bereits zuverlässig genug für den breiten Einsatz sein. Dieser Fortschritt verdichtet den potenziellen Einführungszyklus erheblich. Und das bei minimalen Einstiegshürden. Denn frühere Technologien erforderten oft intensive Schulungen, um neue Benutzeroberflächen und Arbeitsweisen zu erlernen. Die zuvor besprochenen CUAs kehren dieses Prinzip aber um. Sie passen sich an die bestehenden vom Menschen geschaffenen Oberflächen an und lassen sich sehr wahrscheinlich über natürliche Sprache steuern. Der zu erwartende Lernaufwand für den Endnutzer ist dadurch minimal und erlaubt prinzipiell eine barrierefreie Integration. Unternehmen müssen also keine langwierigen Schulungsprogramme aufsetzen. Die Technologie integriert sich fast von alleine in bereits bestehende, eingespielte Arbeitsabläufe. Und letztlich wird es einen enormen wirtschaftlichen Druck geben. Der Reiz, durch KI-gestützte Automatisierung die Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern, ist immens. Unternehmen, die zögern, KI-Agenten einzuführen, riskieren einen schnellen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber agileren Konkurrenten. Dieser Druck wird Entscheidungsprozesse zugunsten der künstlichen Intelligenz im Laufe der Zeit wohl erheblich beschleunigen, wenn nicht sogar erzwingen. Die Kombination aus sofortiger globaler Verfügbarkeit, exponentiellem Fortschritt, intuitiver Bedienbarkeit und massivem ökonomischen Druck bietet alles, was es braucht, um an eine stark beschleunigte, stark ansteigende Wachstumskurve zu glauben. Natürlich wäre es naiv zu glauben, dass all das reibungslos oder gar magisch verläuft, denn trotz aller technologischen Fortschritte stehen Unternehmen vor vielen sehr realen Hürden, die das theoretisch sehr hohe Adoptionspotenzial deutlich bremsen können. Zum einen sind viele Unternehmensprozesse träge, historisch gewachsen und stark reguliert. Sie lassen sich nicht einfach von heute auf morgen umstellen. Datenschutz und Compliance-Bedenken werden große Rollen spielen. Insbesondere in datengetriebenen Branchen in Europa mit seiner strengen Gesetzgebung. Erfahrungsgemäß kommen interne Machtkämpfe hinzu, etwa zwischen IT und Fachabteilungen oder der Geschäftsleitung, die oft unterschiedliche Prioritäten setzen und sich gegenseitig blockieren. Auch die tatsächlichen Implementierungskosten von der Systemintegration über die Anpassung bestehender Software bis hin zu erforderlichen Supportstrukturen dürften nicht einfach so mit einem Fingerschnippen abgenickt werden. Und nicht zuletzt fehlt es in vielen Organisationen an technischem Know-how und einer offenen, lernbereiten Unternehmenskultur. Aus meinen vielen Jahren als Führungskräftetrainer weiß ich, der kulturelle Widerstand gegen jegliche Automatisierungsprozesse, sei er durch Angst, Unsicherheit oder Verlustgefühle motiviert, kann selbst in sehr technologieaffinen Unternehmen zum massiven Bremsklotz werden. All diese Faktoren wirken wie Gegengewichte zur technologischen Schubkraft. Sie könnten die potenzielle vertikale Adaptionskurve erheblich abflachen, Und damit das Tempo, mit dem KI-Agenten tatsächlich in der Breite produktiv zum Einsatz kommen, deutlich dämpfen. Zumindest in Deutschland dürfte das alles etwas länger dauern. Ob wir uns das angesichts des entstehenden Automatisierungswettbewerbs leisten können, sei dahingestellt. Denn international wird die langsame, stetige S-Kurve früherer Jahrzehnte sehr wahrscheinlich durch eine deutlich steiler verlaufende Adaptionskurve abgelöst werden. Und wir werden uns der Frage stellen müssen, wie eine ganze Gesellschaft auf derart drastisch verkürzte Innovationszyklen reagieren soll. Denn wir wissen ja, wer viel hat, der hat auch viel zu verlieren. Diesen ersten Teil der Episode über die konkreten Auswirkungen der KI-Entwicklungen möchte ich abschließen mit einer aktuellen Meldung von Microsoft. Der Technologiekonzern kündigte Anfang Juli 2025 an, etwa 4% seiner Belegschaft zu entlassen. Und das im Kontext der enormen Investitionen in seine KI-Infrastruktur. Bereits im Mai 2025 hatte das Unternehmen die Entlassung von rund 6.000 Mitarbeitenden bekannt gegeben. So will Microsoft Einsparungen in Höhe von über 500 Millionen US-Dollar ermöglichen, hauptsächlich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Callcentern. Branchenübergreifend betrachtet lässt sich erahnen, wie die neue Technologie tatsächlich genutzt werden wird. In erster Linie nicht, um den Alltag der arbeitenden Menschen zu verbessern, sondern vor allem, um Kosten zu senken. Denn in unserem Wirtschaftssystem steht Produktivität über allem. Sobald KI bestimmte Aufgaben effizienter erledigen kann als Menschen, wird sie konsequent eingesetzt werden. Und das wird sehr wahrscheinlich einhergehen mit dem Abbau von Arbeitsplätzen. Und bei allem KI-Optimismus, der mir zu eigen ist, glaube ich, das wird kein Einzelfall bleiben, sondern vielmehr der Ausdruck eines strukturellen Wandels. Sobald die Technologie, sagen wir, weitestgehend ausfallsicher und fehlerminimiert funktioniert, wird KI zur Effizienzmaschine, die menschliche Arbeit ersetzt. Ich nenne es den BFCS-Effekt, also Better, Faster, Cheaper, Safer. Sobald KI besser, schneller, günstiger und sicherer oder steuerbarer ist, wird es schwer werden, der wirtschaftlichen Versuchung zu widerstehen, sie weit verbreitet einzusetzen. Die Verbesserung des Lebensstandards wird nicht das primäre Ziel des Technologieeinsatzes sein. Und das ist unter den jetzigen Bedingungen ein ganz logischer Prozess. Unser Wirtschaftssystem ist auf Effizienz und Gewinnmaximierung ausgelegt, nicht auf soziale Balance oder langfristige Beschäftigungssicherheit. Und wenn inzwischen sogar Stimmen wie Barack Obama vor den gesellschaftlichen Risiken dieser Entwicklung warnen, dann meinen sie genau diese Dynamik. Eine technologische Disruption, die in einem System stattfindet, das mit Verdrängung statt mit Integration reagiert.
A lot of that work is going to go away. So it may be that everybody now, not just blue-collar workers, not just factory workers, are going to have to figure out, where do I get a job? How do I get enough income?
Wir müssen uns darum fragen, wie viele neue menschenorientierte Arbeitsplätze tatsächlich entstehen können im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und ob diese in Anzahl und Qualität die wegfallenden überhaupt ersetzen können. Solange wir keine tragfähige Antwort auf dieses deutliche Missverhältnis haben, ist der technologische Fortschritt zwar wirtschaftlich logisch und auch sehr attraktiv, gesellschaftlich aber sehr riskant. Ganz im Sinne der Äußerungen von Jim Farley, dem CEO von Ford, der im Juni 2025 in einem Interview ganz offen eingestand:
AI will leave a lot of white-collar people behind. And we have to acknowledge that these new technologies are great.
KI wird eine ganze Menge der White-Collar-Arbeitnehmer abhängen. Was machen wir als Gesellschaft mit den und für die Menschen, die zurückbleiben? Wir brauchen hier einen nachhaltigen Plan, den wir heute noch nicht haben. Im zweiten Teil dieser Episode beschäftigen wir uns mit konkreten wissenschaftlichen Forschungsmodellen, die versuchen, etwas mehr Transparenz in die hier projizierte wirtschaftliche Transformation zu bringen. Denn es lässt sich leicht hochrechnen, dass bereits bis zum Jahr 2030 KI-Systeme Aufgaben übernehmen können, für die Menschen heute mehrere Monate benötigen würden. Die damit verbundene Automatisierung kognitiver Arbeit könnte zu einem wirtschaftlichen Wachstum führen, das alles bisher Dagewesene übertrifft, mit jährlichen Wachstumsraten von über 20 oder sogar 30%. In diesem Sinne sage ich bis gleich.